Und zwar nicht mit dem Kescher, sondern mit dem Ausflug nach Rade, weil ich mich gefragt habe, hast du von der Kari noch ein paar gute Worte mitbekommen, als du auf die Reise gegangen bist? So ein paar Tipps, wie verhält man sich denn da, wenn man unterwegs ist? Wenn einer eine Reise tut, dann kann er ja was erleben. Denkt mal so zurück, als ihr noch jünger wart. Wie war das denn, als ihr eure erste Reise gemacht habt? Vielleicht irgendwie die erste Klassenfahrt, die erste Freizeit, auf die ihr gefahren seid. Was haben eure Eltern euch da mitgegeben? So Tipps wie Wasser ist zum Waschen da oder sowas und so weiter. Nutzt es mal. Ihr habt auch mehr Klamotten als nur eine dabei, dass man die auch mal wechseln kann und so weiter. Oder wenn ihr jetzt überlegt, wer Kinder hat, wie war das denn, als eure Kinder das erste Mal weggefahren sind? So die Hoffnung, ja, benehmen die sich denn auch in der Fremde ordentlich? Machen die meinem Namen dann vielleicht auch Ehre, wenn man unterwegs ist? Ich habe die Gabe gehabt, als Kind bei einem schönen Buffet gerne mal sehr große Augen zu bekommen. Die waren meistens etwas größer als der Appetit. Und damit verbunden dann auch die Fähigkeit, sich das Ganze noch ein zweites Mal durch den Kopf gehen zu lassen. Und meine Eltern haben immer gesagt, wenn ich irgendwo hingefahren bin, aber nur so viel wie reingeht. Und dann damit verbunden, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo gesagt, dieser Tipp, blamier die Innung nicht. Das ist so sprichwörtlich geworden, dass wir als Familie uns das mittlerweile gegenseitig hin und her schicken. Also jetzt sind die Eltern ja schon etwas fortgeschritteneren Alters, hätte ich fast gesagt, denen muss man das jetzt auch sagen, dass die die Innung nicht blamieren sollen. Also dass man sich halt benimmt, dem Namen dann keine Unehre machen. In der Fremde leben ist ja immer nicht so ganz einfach. Auf der einen Seite denkt man ja, gut, das ist anonym, da kennt mich keiner, da kann ich mich mal so richtig ausleben. Und all das machen, was ich jetzt hier zu Hause vielleicht nicht machen könnte, wenn die Leute wüssten, was der Oberfromme dann, wie der sich irgendwo im Urlaub verhält oder so. Hier wird man ja beobachtet, aber woanders ist das dann ja vielleicht nicht so auffällig. Fernab von der eigentlichen Heimat ist ja die Frage, wie lebe ich da eigentlich? Und Ecki hat es schon gesagt, als Christen leben wir ja in zwei verschiedenen Welten, sind auf der einen Seite Bürger dieser Welt, aber wir sind auch Bürger des Himmels. Und weil wir noch nicht in unserer eigentlichen Heimat, dem Himmel, sind, wir leben ja noch auf der Erde, ist aber ja die Frage, wie leben wir denn dann hier, wo wir aber ja irgendwie so als Fremdkörper immer noch unterwegs sind, fernab von der Heimat in einer Minderheitensituation. Und in diese Situation hinein passt ja ganz genau die Botschaft aus dem ersten Petrusbrief, weil sie auch an Menschen geschrieben worden sind, die in so einer Minderheitenposition waren. Zerstreut an verschiedenen Ecken in der heutigen Türkei, nicht als große christliche Mehrheit, sondern in einer ihnen eher ablehnenden, in einem ablehnenden Umfeld. Und weil wir in ähnlicher Situation leben, glaube ich, können wir von diesem Brief und der Botschaft, die Petrus da schreibt, einiges lernen. Und ich hoffe, das gelingt uns auch heute Morgen. Und ich lese uns den Predigttext aus 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 25. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes, nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen, und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Ihr seid ja von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Genau das bestätigt die Schrift, wenn sie sagt, alles menschliche Leben gleicht dem Gras. Und alle seine Herrlichkeit ergeht es wie einer Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium, das euch verkündet wurde. Dieser Text ist, wie auch schon der erste Abschnitt, den wir gehört haben, und eigentlich wie der ganze erste Petrusbrief, unglaublich dicht. Und natürlich wäre es auch heute wieder zu groß, wenn wir jetzt auf alle diese Schwerpunkte eingehen. Und der Text gibt uns eine relativ gute Hilfestellung, wie wir dem Ganzen nachkommen können. Wenn ihr den Text in eurer Übersetzung lest oder ihn jetzt gehört habt, dann entsteht ja der Eindruck, dass Petrus eigentlich eine ganze Reihe an Aufforderungen hintereinander reiht. Der ganze Text voller Imperative, voller Befehlsformen. Das liegt daran, dass die Übersetzer sich etwas schwer getan haben, den Text zu übersetzen aus dem Griechischen heraus, wie Petrus das ursprünglich hat schreiben lassen oder selbst geschrieben lassen. Denn eigentlich stehen in diesem Text nur 4 Aufforderungen. Und alles andere sind dann untergeordnete Verben, die sich dem Ganzen anpassen müssen. Und wenn wir davon ausgehen, können wir sagen, anhand von diesen 4 ganz zentralen Aufträgen, die uns Petrus hier mitgibt oder die Petrus auch den ersten Lesern mitgibt, können wir diesen Text gliedern und die helfen uns, das Ganze zu verstehen. Und den wichtigsten Impuls, den wichtigsten Imperativ, den wichtigsten Auftrag, den finden wir in den Versen 14 bis 16 und von da ausgehend schauen wir dann die anderen 3 auch an. Und in diesen Versen 14 bis 16 geht es ja um diesen Auftrag, angelehnt an 3. Mose, verschiedene Stellen aus 3. Mose, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, und dementsprechend ist das Thema heilig leben in der Fremde. Und anhand von 3 Fragen nähern wir uns jetzt diesem Thema genauer an. Zunächst einmal die Frage, was ist eigentlich heiliges Leben? Wie schon gesagt, Petrus bezieht sich in diesem mittleren Teil des Predigttextes, wo es um die Heiligkeit geht, ganz besonders auf 3. Mose. Also wir werfen den Blick ins Alte Testament. Sicherlich hätte es da auch andere Verse gegeben, die diese Aussage noch begründet hätten und unterstützt hätten, aber Petrus geht ganz bewusst in dieses Buch hinein, zum Beispiel 3. Mose 11, Vers 45 oder 19, Vers 2 oder 20, Vers 7. Das sind alles Abschnitte in diesem Buch 3. Mose, das wir alle natürlich auswendig kennen. Es ist ja so das erbaulichste Buch, was wir in der Bibel finden. Wenn man so die Bibel von vorne nach hinten durchliest, bei keinem anderen Buch läuft das so flüssig wie in allen anderen Büchern als in 3. Mose. Da bleiben wir ja irgendwie hängen, weil wir sagen, wie soll das denn sein, diese Regelung, was ist denn da eigentlich los? Warum muss das denn bis ins kleinste Detail alles genau geregelt werden, von den Opfergesetzen angefangen? Und dann kommen diese ganzen Sachen mit Speiseregelungen und welche Stoffe dürfen eigentlich miteinander vermischt werden in den Klamotten und wie ist das beim Essen und was passiert eigentlich, wenn im Haus Schimmel auftritt und keine Ahnung, all das wird da genauestens geregelt. Und dieses Buch zeigt uns, was es heißt, als Gottes Volk zu leben. Denn 3. Mose ist ja nicht in den luftleeren Raum hineingesprochen worden, sondern es ist ja Teil davon, dass Gott Israel als sein Volk berufen hat und eine ganz besondere Berufung ausgesprochen hat. Das Volk soll Gott repräsentieren hier auf dieser Welt. Es ist sein Besitz und Gott verlangt den Zustand der Heiligkeit von seinem Volk. Und das regelt das Ganze dann bis ins kleinste Detail des Lebens hinein. Und wenn man dieses Buch unter diesem Verständnis her liest, zu sagen, Heiligkeit umfasst das ganze Leben, dann macht das plötzlich auch ein bisschen mehr Sinn, zu verstehen, warum diese Regelungen in 3. Mose alle so ins Detail reingeschrieben worden sind. Und mal ganz unter uns gesagt, ich glaube, so mancher deutsche Gesetzestext ist gar nicht so viel anders als 3. Mose, also eigentlich müsste das unser Standardwerk sein. Wir müssten das verstehen können. wie gesagt, die Regelungen für Essen, für Häuser, für keine Ahnung was alles. Und das Ganze würde keinen Sinn ergeben, wenn Gott das Volk nicht zuvor angenommen hätte und zuvor gesagt hat, ihr seid mein Volk, ich habe euch befreit und ihr lebt deswegen jetzt für mich. Und ich bin heilig und deswegen sollt ihr auch heilig sein. Deswegen sollt ihr das auch darstellen. Und das heißt, heilig ist ja anders, abgesondert, besonders gemacht für einen ganz bestimmten Zweck. Anders leben als die Völker, die sonst noch so um Israel herum gelebt haben. Und deswegen waren da ja auch diese ganz konkreten Anweisungen, warum sich Israel nicht mit den anderen Völkern vermischen sollte. Und auch wenn das für unsere Ohren schwierig klingt, ist das auch die Erklärung dafür, warum das Land Kanaan von den anderen Völkern befreit werden musste, warum das Volk Israel die vertreiben, ja sogar umbringen musste, damit die Heiligkeit davon keinen Schaden bekommt. Damit dieses Volk Israel reinbleiben kann. So groß ist Gottes Heiligkeit, so hoch ist der Anspruch, den er hat. Und wenn Petrus jetzt das auf die Leser seines Briefes überträgt, dann heißt das, der gleiche Anspruch gilt auch für euch. Da, wo ihr jetzt lebt, da, wo ihr jetzt seid, lebt für Gott. Ihr seid genauso wie die Israeliten damals berufen worden. Jetzt seid ihr in seine neue Familie durch Jesus hineinberufen worden. Von Gott, dem Heiligen, und euer Leben muss das widerspiegeln. Zeigt das in allem eurem Leben. Und auch wenn ihr in der Fremde lebt, das ändert nichts daran, dass ihr zu Gottes Familie gehört. Petrus hat das ja im ersten Abschnitt, den wir beim letzten Mal angeschaut haben, schon auch gesagt, dass es da um ein Erbe geht, um Identität geht, um die neue Familie, wo die Christen hineingesetzt werden. Ihr gehört jetzt dazu. Lebt in der kindlichen Beziehung Gott mit Gott, nicht nach den eigensüchtigen Wünschen, sondern nach Gottes Maßstäben. Ihr lebt nicht mehr für euch selbst. Euer Leben spricht auch von Gott. Man könnte diesen Mittelteil des Briefes überschreiben, auch mit dem bekannten Sprichwort, wie der Vater, so der Sohn, oder an dem Punkt würde eigentlich auch zählen, wie der Vater, so die Tochter. Das soll sich zeigen, das muss irgendwie zum Ausdruck kommen. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn ihr an eure Eltern denkt, dass ihr vielleicht auch an manchen Punkten gemerkt habt, wo ihr Dinge von denen übernommen habt. Wir haben ja gerade diesen Biografiekurs hier am Laufen und hatten jetzt ja vor fast 14 Tagen den ersten Abend. Und das war schon relativ spannend, darüber nachzudenken, in welchem Verhältnis stehe ich eigentlich zu meinen Eltern? Was von dem habe ich übernommen, was meine Eltern gemacht haben, und vielleicht war es gerade auch das, was mir eigentlich als negativ aufgefallen ist, das finde ich erstaunlicherweise bei mir selber wieder. Und wenn ihr Kinder habt, geht euch das vielleicht genauso, dass ihr sagt, wir wollten die doch eigentlich ganz anders erziehen und irgendwie ist das Schlechte doch dann da hängen geblieben, viel mehr vielleicht als das Gute. In der Perspektive auf Gott muss man sagen, da ist es nicht so wie bei den Kindern, die den Eltern alles nachmachen. Geistliche Kinder machen ihrem Vater leider nicht alles nach. Es wäre ja schön, wenn wir das einfach so machen könnten, wenn das einfach so funktionieren könnte. Es ist kein Automatismus, dass das funktioniert. Und Petrus schreibt deswegen, lebt ein durch und durch geheiligtes Leben. Seid heilig, denn Gott ist heilig, euer Vater ist heilig, lebt dementsprechend. Das ganze Leben soll Gottes Wesen, seinen Charakter, seine Art, wie er mit den Menschen umgeht, widerspiegeln. Heilig sein wie Gott, heilig sein wie Jesus, und der hat das in Perfektion vorgelebt, was das heißt. Und von daher stimmt die Aussage des Theologen J.I. Packer, der einmal gesagt hat, Heiligkeit ist echte Christusähnlichkeit. Heiligkeit ist echte Christusähnlichkeit. Das heißt, wenn wir uns die Frage stellen, wie sieht ein heiliges Leben eigentlich aus, dann ist Jesus unser Modell, an dem wir arbeiten können, an dem wir uns das anschauen können, dann ist Jesus das Modell, an dem wir verstehen können, was das denn heißt, heilig zu leben. Gott zu ehren, auch in einer absolut fremden Umgegend. Wir orientieren uns dabei und dann muss man sagen, das ist nicht so leicht, das ist eher herausfordernd und vielleicht müssen wir da nochmal einen Moment drüber nachdenken, was das eigentlich heißt. Wie ist denn Jesus den Menschen begegnet in der Fremde? Wie hat er das gemacht? Wie ist er der Welt begegnet? Und man könnte das, glaube ich, kurz zusammenfassen, indem man sagt, Jesus hatte keine Angst vor der Welt. Er hatte keine Angst vor der Welt. Er hat sich nicht von den Bösen und den Sündern abgeschottet. Er hat kein Problem damit gehabt, selbst die anzufassen, die die Ausgestoßensten waren. Selbst die, von denen sich alle anderen weggedreht haben, da ist er stehen geblieben und hat mit denen gesprochen, hat ihnen geholfen. Er hat sich nicht zurückgezogen. Er hat den Kontakt mit Menschen gesucht. Er hat mit denen gesprochen, die als Sünder galten. Er hat auch keine Angst davor gehabt, dass seine Heiligkeit irgendwie einen Knacks dadurch bekommt, dass er mit denen redet, dass er sie berührt, dass er sie heilt. Und nicht umsonst wurde Jesus dann ja von seinen Freunden, von seinen Gegnern als Freund der Sünder bezeichnet. Und das war er ja auch. Ein Freund der Sünder. Und nein, das heißt nicht, dass Jesus einfach so über Sünde und Dinge, die nicht zu Gottes Willen gepasst haben, hinweggeschaut hat. Dass er Sünde einfach so übergangen ist und so das Mäntelchen der Liebe darüber deckt. Die Beispiele in der Bibel sind da sehr deutlich. Da ist Jesus auf der einen Seite total seelsorgerlich, als er sich zu der samaritanischen Frau an den Brunnen setzt. Und er spricht mit ihr. Diese Frau, die sich extra zur Hitze des Mittags auf den Weg an den Brunnen gemacht hat und hoffte, dass sie keiner erwischt. Und dann sitzt Jesus da am Brunnen und spricht mit ihr. Spricht mit ihr über ihre tiefsten Probleme und legt den Finger dann ganz gezielt in die Wunde, als er sagt, sie soll mal mit ihrem Mann sprechen und dann sagt, ja, welcher denn von den Fünfen? Und genauso auch eine andere Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, Johannes 8. Die Schriftgelehrten zerren sie vor Jesus und Jesus soll jetzt das Urteil über sie sprechen. Und Jesus setzt sich in den Staub, was auch immer er damals dann dahingeschrieben hat, das ist ja so eine Frage, die wir uns stellen. Auf jeden Fall verurteilt er die Frau nicht. Er geht ganz liebevoll mit ihr um. Aber am Ende, als er sie wegsendet, nachdem die ganzen, die sie steinigen wollten, schon verschwunden waren, sagt er zu ihr, geh und sündige nicht mehr. Das heißt, er hat das, was die Frau getan hat, den Ehebruch jetzt nicht gut geheißen, sondern hat das eindeutig in die Kategorie Sünde einsortiert, was es ja auch ist. Es war ein Verstoß gegen Gottes Gebot. Wenn wir uns also fragen, wie geht ein heiliges Leben in der Fremde, dann sollten wir uns Jesus als Vorbild nehmen, der den Kontakt auch zu denen gesucht hat, die als Sünder galten. Mit denen sonst die religiöse, fromme Elite niemals Kontakt gehabt hatten. Wie sonst hätten denn die Menschen Gottes Rettungsangebot hören sollen, wenn Jesus nicht mit ihnen gesprochen hätte? Wie sonst sollten denn heute Menschen was von Jesus hören, wenn nicht Christen bereit sind, zu ihnen zu gehen, wenn man nicht mit ihnen in Kontakt tritt? Wie sonst soll das funktionieren? Und ich glaube, hier sind wir gefragt, gerade auch, in der Fremde, in der Welt, wo eben so vieles nicht mehr nach christlichen Werten, christlichen Normen fragt. Also wie verhalten wir uns als Nachfolger von Jesus, wenn wir Menschen in unserem Umfeld begegnen? Sind wir überhaupt bereit, ihnen zu begegnen? Wie gehen wir mit Menschen um, die unsere Werte nicht teilen? Die ganz andere Normen und Vorstellungen haben? Wie sprechen wir mit Menschen, die zum Beispiel auch im Bereich Sexualität eine ganz andere Vorstellung haben, vielleicht ganz anders leben oder ihre Identität ganz anders sehen? Können wir ihnen liebevoll begegnen als Menschen des Evangeliums, weil wir ihnen Jesus bringen wollen, dass sie ihn erleben, dass sie ihn kennenlernen? Also was würde passieren, wenn wir, jeder Einzelne von uns persönlich, aber auch wenn wir als Gemeinde diesen Ruf hätten, das sind Freunde der Sünder. Also so würden sich wahrscheinlich natürlich die Menschen nicht bezeichnen, aber zumindest zu sagen, die sind eben nicht so dieses, die Frommen, sondern das sind Menschen, die mit Menschen unterwegs sind. Menschen, die mit Menschen, mit ihrer Hoffnung lebensnah begegnen. Vielleicht könnten wir es mit den Worten der Vision ausdrücken. Und ich weiß, das ist nicht einfach, hier Antworten zu finden, die man dann da ganz konkret geben kann. Es ist auch nicht ganz einfach, den richtigen Weg zu finden. Und ich glaube, wir müssen auch uns eingestehen, dass es keine generelle Antwort gibt, die eins zu eins für jeden von uns gilt. Denn wir müssen auch damit rechnen, dass jeder von uns ein unterschiedliches Gewissen hat und da offener oder vielleicht auch distanzierter an manchen Punkten ist. Aber wichtig ist bei all dem, dass wir uns gegenseitig dabei auch respektieren und dass wir uns unterstützen und dass jemand, der vielleicht sagt, ich habe nicht die Freiheit, an einen Ort zu gehen, wo definitiv gerade jetzt vielleicht kein Gottesdienst stattfindet, wo lauter Menschen sind, die Jesus nicht kennen. Aber es ist doch gut, wenn da jemand aus der Gemeinde ist, der sagt, ich will da hingehen und ich will von Jesus da reden. Und dass die anderen dann sagen, und dann bete ich für dich. Und dann stehe ich da dahinter und ich unterstütze dich und ich gebe dir auch den Freiraum. Und dass auf der anderen Seite aber jemand, der sagt, ich habe da ein offenes und ich habe da ein weites Herz und ich habe keine Angst, dass das jetzt meinem Glauben was tut, dass man aber auch anerkennen kann. Es gibt auch Situationen im Leben, vielleicht auch gerade, wenn jemand noch neuer im Glauben ist oder unsicher an manchen Punkten ist, da wäre es vielleicht nicht gut, die Person zu allen Gelegenheiten mitzunehmen. Weil der Glaube auch erstmal sich noch wieder festigen muss und klarer sein muss. Weil es an manchen Punkten auch dran ist, auch einen klaren Schnitt zu setzen, weil auch das ja ein Zeichen von heiligem Leben sein kann. Aber ich glaube, dass wir oftmals zu schnell uns da abgegrenzt haben, anstatt wirklich auch aufeinander zuzugehen. Wenn Jesus der Maßstab für den Umgang mit anderen Menschen ist, dann sollte das auch unseren Umgang prägen. Und das heißt dann auch nicht, dass wir deswegen jetzt anfangen müssen, bestimmte zentrale Lehren des Glaubens aufzugeben. Ich glaube, dass die Betonung der heilsamen Art und Weise, wie Jesus Menschen begegnet, auch Menschen hilft. Wenn wir das betonen, auch das Gute an der guten Nachricht betonen. Und dass, wenn wir anfangen, unsere Lehre, unsere Theologie auszuhöhlen und das Stück für Stück was wegzunehmen, weil wir sagen, das kann man ja heute nicht mehr so sagen. Oder das ist für Ohren heute nicht mehr hörbar. Das passt nicht zu dem, was gesellschaftlich gerade gelebt wird. Ich glaube, dass wir damit auch keinen Menschen gewinnen werden. Das lässt nichts von Gottes Liebe wirklich zu Menschen erkennen und das ist die wichtigste Botschaft, die wir haben können. Und wir verkündigen auch nicht zuerst Verhaltensformen. So nach dem Motto, du musst so und so sein, damit du hier bei uns dabei sein kannst. Was wir zuerst verkündigen, ist Jesus. Das ist doch das, was die Menschen von uns hören sollen. Das ist doch das, was wir weiterzugeben haben. Der Rest im Leben, der regelt sich ganz alleine. Wenn jemand Jesus findet, wird sich ein Leben schon anpassen und wird sich verändern und wird manche Dinge vielleicht nochmal klären. Aber Jesus ist doch das Entscheidende, was wir weiterzugeben haben. Ein heiliges Leben richtet sich also an Jesus aus. Wenn wir treu bei ihm sind und bei seinem Wort, dann lernen wir auch mehr und mehr, wie er als Muster für ein heiliges Leben das lebt. Und Petrus wird noch ein wenig konkreter und beantwortet jetzt eben auch die Frage, was gehört denn genau zu einem heiligen Leben? Und ich habe anfangs ja gesagt, es sind vier Imperative in dem Text. Einen haben wir jetzt schon abgehandelt mit dem Seid heilig. Und die anderen drei, die helfen uns jetzt bei der Beantwortung dieser Frage. Der erste findet sich gleich in Vers 13 und da heißt es, setzt eure Hoffnung auf die Gnade. Habt die Erwartung auf das, was kommt. Erwartung oder Hoffnung, das ist ja nicht so ein loser, vager Wunsch, wie wenn ich jetzt nach draußen gucke und mir das Wetter angucke und sage, ich hoffe, dass es bald mal regnen wird. Die Hoffnung haben wahrscheinlich einige, dass das mal passiert, aber genau sagen kann ich das nicht. Bei der aktuellen Wetterlage ist es eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Da ist gerade nicht so viel Regen in der Luft. Die Hoffnung, von der Petrus hier schreibt, die hat er aber ja schon im ersten Abschnitt ganz deutlich dargestellt und gesagt, das ist eine lebendige, eine feste Hoffnung, nicht irgendwas Vages. Diese Hoffnung ausgehend von der Auferstehung Jesu. Das sichere Wissen, Jesus lebt, er ist da und er kommt wieder. Wir werden ihm begegnen. Und es ist klar, dass das eintritt. Die Hoffnung kommt, die Hoffnung erfüllt sich. Gnade und Herrlichkeit werden in vollem Umfang sichtbar und erlebbar werden. Die Gnade, Jesus nimmt uns in sein Reich auf, ein ewiges Leben wartet auf uns und wir haben das nicht verdient. Wir konnten uns das nicht erkaufen, wir konnten das nicht bezahlen, wir konnten das nicht machen, dass wir da reinkommen. Es ist sein Geschenk an uns. Und Petrus möchte, dass wir mit Bereitschaft darauf leben, Bereitschaft, dass Jesus kommt. Und das wird hier in der neuen Genfer Übersetzung nicht ganz so nachvollziehbar übersetzt oder rübergebracht, wie das in den Worten der Luther-Übersetzung wäre, der ja sagt, umgürtet eure Lenden. Dieses Bild von Bereitschaft, was für uns erstmal auch nicht nachvollziehbar ist, weil die meisten von uns keine langen Gewänder mehr tragen, gerade auch die Männer nicht. Aber wenn man sich vorstellt, man hat so ein langes Ding an, so, also stellt euch vor, ich wäre jetzt so im Talar hier, der ist unglaublich unpraktisch beim Treppenlaufen zum Beispiel. Der Pfarrer in meiner Heimat hat mal erzählt, dass er beinahe mal die Kanzel hochgefallen wäre, weil er sich vorne auf den Talar getreten ist. Und deswegen immer, wenn er jetzt hochgehen wollte, dann so einmal hochgenommen hat und dann so schön stolzierend da auf die Kanzel gelaufen ist. Der hätte sich mal seine Lenden umgürten sollen. Das Ding hochnehmen, in den Gürtel stecken, in so einen Strick herum, weil man dann nämlich flüssiger laufen kann. Wer weiter unterwegs sein wollte oder irgendwie mal schnell noch wohin musste, der muss sich die Lenden umgürten, muss den Mantel da reinstecken, um laufen zu können. Das ist ein Zeichen von Bereitschaft. Und Petrus sagt hier in diesem Wort, das ist der Modus, in dem ihr leben sollt. Das ist der Dauerzustand, in dem ihr sein sollt. Bereit sein, immer den Mantel, das lange Gewand, was auch immer es ist, in den Gürtel reingesteckt haben. Bereit sein, dass das kommen kann, dass es losgehen kann. Seid bereit, dass Jesus kommt, damit ihr auch das, was ihr erlebt, richtig deuten könnt. Und damit zusammenhängt auch diese Aussage, seid bereit, seid nüchtern, damit ihr klar sehen könnt. Wer nicht nüchtern ist, der sieht vielleicht eben nicht mehr so klar. Also ich war noch nie in diesem Zustand, dass ich die Frage mir gestellt habe, wie viele Leute sind jetzt eigentlich da? Ist das jetzt, keine Ahnung, ist das jetzt meine Frau oder meine Frau und ihre Zwillingsschwester? Ich will auch nicht in diesen Zustand kommen. Aber eben, da sieht man nicht mehr klar, da kriegt man die Sachen nicht mehr ganz so eindeutig unter Kontrolle. Das funktioniert nicht mehr so. Und Petrus sagt, seid nüchtern. Ihr müsst klar sehen können, damit ihr Situationen, damit ihr Gelegenheiten richtig einordnen könnt. Zu sehen auch, welcher Anker, welche Hoffnung trägt denn. Ist es die Hoffnung auf die Auferstehung? Oder vielleicht Angebote, die uns in der Welt sonst noch gemacht werden, wo gesagt wird, wenn du das hast, da hast du Sicherheit für dein Leben. Wenn du diese Schritte tust, wenn du diesen Lebensstil annimmst, wenn du diesen oder jenen Meinungen folgst, wenn du diese Partei wählst, wenn du, keine Ahnung, diesen Fitnesstrend machst oder was auch immer es ist, das gibt dir Hoffnung. Aber das ist vergänglich. Wahre, lebendige Hoffnung nur bei Jesus, begründete und feste Hoffnung. Also, erster Imperativ, setzt eure Hoffnung auf die Gnade. Ah, den habe ich ja sogar hier zum Angucken gehabt. Zweiter Imperativ oder der dritte eigentlich ja schon, der kommt nämlich jetzt nach dem Heiligkeitsaufforderung, Vers 17, führt ein Leben in Ehrfurcht oder führt ein Leben in Gottesfurcht. Und es ist spannend, dass Petrus ja hier zwei Pole aufruft, die wir vielleicht so gar nicht miteinander verbinden würden oder die auch nur schwer miteinander zusammenbringbar sind. Er spricht in Vers 17 ja, und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist. Also Gott ist Vater und unbestechlicher Richter. Passt nicht so richtig zusammen. Und ich glaube, das hängt zum einen auch damit zusammen, dass dieses Bild von Richter und irgendwie auch das Thema Furcht Gottes wir ja gerne auch ausklammern würden. Also es ist ja schöner zu sagen, Gott ist der Vater. Und es ist schön, dass Petrus von der Gnade gesprochen hat. Das erwärmt das Herz. Aber wenn wir in die Bibel schauen und gerade auch ins Alte Testament, dann merken wir, dass das Thema Fürchten auch gerade in Bezug Gott gegenüber vorkommt. Und wenn es um Fürchten geht, war den Leuten immer klar, ich fürchte etwas, weil es gefährlich ist. Ich fürchte etwas, weil es da um mein Leben geht. Ich fürchte zum Beispiel wilde Tiere, die um mich herum sein könnten, weil die mich fressen könnten. Ich fürchte bestimmte Mächte oder Nationalitäten. Damals, das Volk Israel, was wusste, wenn da irgendwie die großen Völker aus dem Norden kommen, Assyrien, Persien, Babylon oder sowas, die muss ich fürchten, die werden mich platt machen. Oder ich fürchte mich, haben wir letzte Woche auch gehört, die anderen Kundschafter außer Kaleb, die haben sich gefürchtet wegen den Riesen, die im Land Kanaan waren. Ich fürchte mich vor was auch immer. Und dann kommt da eben auch Gott mit in diese Kategorie, weil Gott auch gefährlich ist. Und wir sehen das zum Beispiel auch in 3. Mose 10, Nadab und Abihu, die fremdes Feuer auf den Altar bringen, nach ihren eigenen Wünschen sagen, wir machen das jetzt einfach mal, wir nähern uns Gott mal so, wie wir wollen. Und dann fällt Feuer vom Himmel und Gott bringt sie um. Oder dieser junge Mann, Usa, 2. Samuel 6, der will was Gutes tun. Der will die Bundeslade davor bewahren, dass sie in den Dreck fällt. Und er greift an die Bundeslade und das ist das Letzte, was er tut. Er übertritt Gottes Gebot. Keiner darf die Bundeslade, den Ort seiner Heiligkeit, einfach so anfassen. Und im Neuen Testament Ananias und Sapphira, die Gott betrügen wollen und das teuer bezahlen mit ihrem Leben. Gott ist gefährlich. Er ist ein Richter. Aber eben auch ein Vater. Und in diesen beiden Worten, die uns Petrus hier zeigt, wird eigentlich die ganze Spanne aufgemacht, die das Evangelium uns zeigt. Auf der einen Seite der Richter, der uns zeigt, Gott nimmt Sünde ernst. Und er nimmt das, was wir tun, womit wir ihn nicht ehren, womit wir die Beziehung mit ihm belasten, er nimmt das ernst. Er kann da nicht drüber hinwegsehen. Wir sind sündiger, als wir das jemals gedacht haben. Aber auf der anderen Seite ist aber auch Gott der Vater, der uns mehr liebt, als wir uns das vorstellen können. Der sich so sehr nach Gemeinschaft mit uns Menschen sehnt, dass er uns Menschen teuer aus der Sünde erkauft, dass er für uns bezahlt. Was da alles in Jesus passiert, zeigt Petrus ja in den nächsten Versen dann sehr deutlich auf. Freigekauft worden mit dem kostbaren Blut eines Opferlammes, dem perfekten Opferlamm. Das war schon vor Grundlegung der Welt eigentlich so vorgesehen. Das ist die Grundlage der Hoffnung. Wir dürfen uns durch Jesus dem heiligen Gott nahen, dem Richter, in Ehrfurcht, weil Gott heilig ist. Und ich finde, nirgendwo ist dieser Pol von Gefahr und gleichzeitig auch Annahme und Liebe so wunderbar rausgebracht worden, wie in diesen Kindergeschichten von C.S. Lewis, in diesen Narnia-Geschichten, wo die Gottesfigur, diese Jesusfigur, Aslan, der Löwe, ist. Und dieser Löwe, über den wird gesagt, ja, er ist gefährlich. Ja, ein Löwe ist gefährlich. Wer den schon mal brüllen gehört hat, da erzittert man innerlich. Ich bin froh, dass hier keine Löwen brüllen. Und auf der anderen Seite ist dieser große Löwe so liebevoll, auch mit den Kindern, die in diese Wunderwelt Narnia hineingekommen sind. Und er opfert sich sogar für einen von ihnen. Er ist gut. Er ist der König. Gott ist Richter und Gott ist Vater. Und Petrus nennt noch ein drittes Kennzeichen, den vierten Imperativ hier. Also auf der einen Seite sollen wir in Ehrfurcht leben, in Ehrfurcht, in Gottesfurcht leben. Wir sollen in der Erwartung leben, Hoffnung auf die Gnade setzen. Und dann das dritte, hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben, Vers 22. Denn die Liebe ist das Erkennungszeichen von Christen in dieser Welt. Jesus selbst sagt das ja schon zu seinen Jüngern. Liebt euch untereinander, denn daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und Petrus nimmt hier Bezug auf Jesus, eben auf dieses Gebot und auf Jesus, der die Grundlage dafür ist, dass Christen sich untereinander überhaupt lieben kann. Sie sind neue Personen, eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung funktioniert nur deshalb, weil Jesus die Grundlage dafür gelegt hat, dass er der Erste ist, der von Neuem geboren ist, aus der Auferstehung herausgekommen. Und das neue Leben kommt von Jesus her und ist nicht mehr vergänglich. Nicht wie es früher war, dieses Bild mit dem Wort hier aus den Psalmen, die Blumen und das Gras, das vergeht, das ist vorbei. Aber Gottes Wort, Jesus, lebt in Ewigkeit. Gottes Wort, Jesus, bringt uns Rettung und Erlösung. Jesus ist Kern dieser Botschaft, Zeichen von Gottes Liebe. Und wenn wir in der Fremde als Menschen leben, die mit Jesus unterwegs sind, brauchen wir diese drei Punkte. Für uns persönlich, aber eben auch als Gemeinde. Wir müssen aus der Hoffnung leben, die Jesus uns gibt. Wir brauchen die Ehrfurcht vor Gott, weil wir damit auch verstehen können, warum es wichtig ist, dass wir Menschen Jesus verkünden. Weil Gott eben auch der Richter ist. Und wir brauchen aber auch die Liebe untereinander, damit wir mit den wenigen, mit denen wir zusammen in der Fremde sind, aber auch da die Unterstützung und das Miteinander haben. Und jetzt zum Schluss bleibt noch kurz eine letzte, dritte Frage, nämlich was ermöglicht jetzt eigentlich das heilige Leben? Und dazu springen wir noch mal kurz in die Mitte des Textes. Petrus schreibt, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Das war Vers 18 und Vers 19. Petrus spricht vom Freikaufen und das war für die Menschen damals ein ganz verständliches Bild, denn sie kannten ja, dass Menschen anderen gehört hatten, dass Sklaven Herren gehört hatten und Sklaven konnten freigekauft werden. Und wenn man das getan hat, dann musste man zu einem Zahlungsdienstleister gehen, der das Ganze dann übernommen hat. Es gab kein PayPal, mit dem man das überweisen konnte oder man ist auch nicht irgendwie zur Genossenschaftsbank oder sonst was gegangen. Man ist in den Tempel gegangen von irgendeiner Gottheit mit dem Sklaven und dann ist da das Geld hinterlegt worden für den Sklaven. Und menschlich gesehen war er dann frei. Geistlich gesehen war er an die Gottheit gebunden. Und dieses Bild ruft Petrus jetzt auf, wenn er hier sagt, Gott hat euch freigekauft, aber eben nicht mit den üblichen Zahlungsmitteln. Er hat euch freigekauft aus dem ehemaligen Leben, in dem ihr wart. Und jetzt lebt ihr für diesen Herrn, der euch freigekauft hat. Ihr lebt für Gott, der unglaublich viel für euch bezahlt hat. Der hat seinen eigenen Sohn, seinen einzigen Sohn gegeben, um euch freizukaufen. Wie teuer war dieser Loskauf aus den alten Verbindungen, aus dem sinnlosen Leben, ein Leben mit dem falschen Mittelpunkt, mit dem falschen Ziel, Erfüllung im Hier und Jetzt, alles mitzunehmen, was auch immer wir da reinfassen wollen, dem nachzujagen. Jesus hat für uns bezahlt. Er hat sich entfremdet, damit wir nicht dauerhaft fremd bleiben müssen. Er wurde Mensch, damit wir wirkliche Menschlichkeit leben und erleben können, das neue Leben. Und das ist mehr als nur Wahrheit für den Kopf. Das ist auch was fürs Herz, was heilsam ist für uns. Jesus entfremdet sich, damit wir in der Fremde für ihn leben können. Er ermöglicht das Leben. Und ich dachte so, als ich diesen Text gelesen habe, Petrus ist da unglaublich ehrlich. Er spricht ja davon, ihr seid jetzt noch in der Fremde. Immer und immer wieder kommt es hier in diesem Abschnitt, auch in dem, den wir beim letzten Mal schon angeschaut haben, und er kann kein Enddatum dafür nennen. Das ist unglaublich anstrengend, diesen Weg zu gehen und nicht zu wissen, wie lange wird denn dieser Fremdartigkeitszustand eigentlich noch dauern. Der Weg ist so mühsam. Dieser Kampf mit der Kultur, die ständig wieder versucht, in mich hineinzudringen, mich zu verändern, wo ich merke, ich saug da was von auf, ob ich das will oder nicht. Vielleicht auch der Kampf damit, dass immer wieder die gleichen Fehler, die gleichen Sünden in meinem Leben hochkommen und ich immer wieder an den gleichen Stellen strauchle. Das, was wir vielleicht auch ganz gerne tun. Vielleicht auch die Anfeindung, die Titulierung von anderen, das Gefühl der Fremdartigkeit zu merken, da ist doch eine unglaubliche Distanz, wie Menschen leben und das, was Gott eigentlich sagt. Widerstand gegen Gottes gute Regeln fürs Leben. Vielleicht auch in dieser Fremdartigkeit die Hoffnung zu haben, dass Gott doch endlich eingreift und handelt und nichts passiert. Und wir sehen so wenig davon, dass Gott da ist. Das macht unglaublich müde. Kennt ihr das auch? Dieses Gefühl der Müdigkeit? Und ich glaube, dass Petrus hier bewusst einen solchen Fokus legt auf das, was Jesus getan hat. Und das so ausführlich an dieser Stelle nochmal betont. Wie viel hat er für uns erkauft? Wie groß ist seine Liebe? Er will die Freude und die Begeisterung wecken und das nochmal sagen. Das hat Gott für dich getan. So wertvoll bist du für ihn. Und du gehörst zu Gottes Familie. Ganz egal, ob du das gerade spürst, fühlst, siehst oder was auch immer. Das ist die Hoffnung, mit der du leben kannst, wenn du mit Jesus unterwegs bist und wenn du dich für ihn entschieden hast. Jesus hat alles für dich gegeben, damit du einmal bei ihm sein kannst, damit du wissen kannst, Jesus hat schon gesiegt. Das kommt nicht erst, er hat schon gesiegt. Schaut auf Jesus, auf das, was er getan hat. Seht, was das für euch bedeutet und lasst euch davon wieder neue Kraft und Motivation geben. Und wir haben es eben schon in der Lesung gehört im Hebräerbrief. Laufen mit dem Aufblick auf Jesus. Jesus, der uns vorangegangen ist, der uns das Ziel markiert, auf das wir hinlaufen. Und dann nochmal besonders Hebräer 12, Vers 3. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet, hat sich fremd gefühlt in dieser Welt. Wie geduldig hat er das alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Jesus selbst hat die Fremde erlebt. Er hat sie durchlebt. Ja, er ist gestorben, aber er ist auch wieder auferstanden und er lebt bis heute und wir können mit ihm unterwegs sein. Er hat die Fremde erlebt, damit wir neue Heimat fühlen können, solange wir noch hier in der Fremde sind, diese Gewissheit haben können und heilig leben können. Ein Leben, was anders ist und trotzdem Menschen zugewandt ist. Ein Leben, was von Hoffnung spricht und Menschen einlädt. Und so ehren wir den, der uns alles geschenkt hat, Gott. So leben wir der Familie Gottes angepasst und so blamieren wir die Innung auch nicht. Lass uns beten. Jesus, und wir danken dir dafür, wie groß dieses Geschenk ist, was du uns gibst, dass du uns freigekauft hast aus den alten Verbindungen, in denen wir waren und hineingesetzt hast in ein neues Leben, dass wir dir gehören dürfen. Was für ein wunderbares Wissen ist, dass einen Herrn zu haben, der durch und durch gut ist und uns liebevoll begegnet. Und Herr, schenk uns ganz neu diese Hoffnung auf dich, dass wir unser Leben daraus leben, dass wir uns an der Liebe freuen, die du uns schenkst und gleichzeitig auch immer wieder ehrfürchtig staunen, wie groß die Gnade ist, die du uns gibst. Dass wir eigentlich nicht verdient hätten, in deiner Familie zu sein und mit dir zu leben und trotzdem nimmst du uns an. Und dass wir auch wissen, wir leben in Verantwortung vor dir. Und Herr, schenk uns die Liebe untereinander, immer wieder neu, auch da, wo wir schuldig werden aneinander, was so oft passiert. Dass wir aufeinander zugehen können und uns vergeben können. Und dass wir auch aus dem Vorbild, Jesus, was du uns gibst, die richtigen Schlüsse dafür ziehen, wie wir heilig leben können hier in der Fremde, wie wir mit Menschen umgehen, die nicht unsere Werte und unsere Vorstellungen teilen, die gar nicht nach dir fragen. Und wie wir ihnen trotzdem begegnen können, um von dir weiterzusagen, wie Kontakte gepflegt und entstehen können. Schenk uns die richtigen Worte, den richtigen Blick, die Nüchternheit dafür, das auch zu sehen, wo du Gelegenheiten hast. Und vor allen Dingen, gib uns immer wieder den Blick auf dich, was du getan hast für uns, dass uns das motiviert, durchzuhalten und uns darauf zu freuen, dass wir einmal bei dir sein werden. Und dann ist da nichts mehr von Fremdartigkeit zu fühlen, sondern dann sind wir ganz zu Hause, in Ruhe und in Frieden. Gib uns die Kraft für ein Leben in der Fremde zu deiner Ehre. Amen.